Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben.
Fußball Inside.
Alles bla 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 ist das.
Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
Deutschland fährt runter, der große Lockdown, aber der Ball, der rollt weiter und dementsprechend sprechen wir auch weiter über Fußball hier in Fußball Inside, dem gemeinsamen Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Wir, das sind heute Funke Sport-Reporter Sebastian Wessling. Moin Sebastian.
Hallo.
Und meine Wenigkeit Timo Düngen, ich stehe im Radiostudio und damit sind die Rollen auch schon klar verteilt. Ich, der Mann vom Radio, Sebastian, der Mann von Funke Sport, im Homeoffice zugeschaltet. Natürlich, das müssen wir ja alles weiterhin so einhalten. Wir gehen da auf Abstand, wollen aber natürlich über einiges sprechen. Und Sebastian, für dich sind das ja jetzt momentan ungewöhnliche Tage, weil du bist ja für den BVB zuständig bei Funke Sport und ich sag mal so, normalerweise bist du ja relativ erfolgsverwöhnt. Jetzt waren es aber auch mal tatsächlich unruhige Tage. Also über die Entlassung von Lucien Favre haben wir ja schon in unserer Sonderfolge gesprochen. Ich glaube, die Gründe müssen wir da nicht nochmal darlegen. Jetzt gibt's aber den Nachfolger, Edin Terzic, und der hat erstmal direkt einen Sieg eingefahren. Wirklich überzeugend. Fandst du den oder sagst du, so wie es beim BVB rausklingt, Hauptsache erstmal gewonnen?
Ja, also so richtig überzeugend war es natürlich nicht. Das hat aber auch keiner behauptet nach dem Spiel. Also da waren die Dortmunder auch sehr ehrlich und selbstkritisch. Was, glaube ich, tatsächlich positiv zu registrieren war, ist, dass die Mannschaft, wie ich finde, mehr Engagement gezeigt hat als in den Spielen zuvor, mehr Biss, mehr Wille, mehr Leidenschaft, mehr Kampf. Ja, da gibt es ja immer 1000 Begriffe, mit denen man das umschreiben kann. Auf jeden Fall, dass sie dieses Spiel, also sich in dieses Spiel tatsächlich hineingekämpft hat und am Ende stand so ein klassischer Arbeitssieg. Also es waren so, ich finde, es waren so ein paar Elemente zu erkennen, wo Edin Terzic hin will mit dieser Mannschaft. Also es war schon das Bemühen zu sehen, dass man etwas energischer presst, dass man aggressiver vorne drauf geht. Das waren ja unter Favre oft nur irgendwie die drei Stürmer, die draufgegangen sind. Die Mittelfeldspieler haben sich aus sicherer Distanz angeguckt und dann war da sehr, sehr viel grüne Wiese dazwischen.
Ja.
Und das wird schon jetzt konsequenter von der gesamten Mannschaft gemacht. Da schiebt auch die deutlich höher. Das war zu sehen und es war auch mit Ball zu sehen, dass etwas schneller, etwas direkter, etwas vertikaler nach vorne gehen soll. Aber es waren immer noch zu viele einfache Ballverluste dabei, zu viele Unzulänglichkeiten. Also das ist nicht alles jetzt über Nacht verschwunden. Aber man hat gesehen, dass das Terzic schon so ein bisschen mehr in die Richtung will, die man früher mal als BVB-Fußball bezeichnet hat.
Er hat auch direkt nochmal mit der Mannschaft drüber gesprochen, über das Spiel. Hören wir mal ganz kurz rein, was er in der Pressekonferenz gesagt hat.
Gestern nochmal zusammengesetzt mit der Mannschaft, haben die Mannschaft auch über das Spiel reden lassen, was gut war, was weniger gut war. Und haben dann festgestellt, okay, das, was wir gezeigt haben, das ist jetzt der Maßstab an Wille und Einsatz, den wir immer zeigen müssen. Wir hatten die Möglichkeit, halt auch deutlich einfacher dieses Spiel zu gewinnen, haben wir nicht geschafft. Und dementsprechend waren wir glücklich damit, dass wir dann diesen Sieg verteidigt haben. Und haben dann natürlich auch Szenen gezeigt, wo wir das Potenzial sehen, wo wir uns schnellstmöglich auch spielerisch verbessern können. Ja, und das werden wir uns dann halt vornehmen, um das dann morgen besser zu machen.
Also ich habe das Gefühl, Edin Terzic hat eine ähnliche Analyse wie du zum Spiel. Das ja, ist dann, schon mal ganz positiv für dich, oder?
Aber entweder beide gleich viel oder gleich wenig Ahnung. Ich hoffe mal gleich viel.
Ja.
Ich bin ja studierter Sportwissenschaftler.
Aber es ist ja schon krass, dass man jetzt sagen muss, also du hast auch gesagt, ne, es gab mehr dieses Pressing, es gab mehr Einsatz. Ist es momentan jetzt wirklich nach diesen drei Spielen, die ja wirklich sehr, sehr verunsichert haben, offenbar beim BVB, dass es ja Hauptsache der Einsatz stimmte und dann, wenn man sieht, dass das jetzt momentan der Anspruch ist und dass man sagt, dann stellen wir das spielerische Glänzen, was man ja beim BVB auch schon oft gesehen hat, erstmal hinten anstellt?
Das würde ich jetzt so nicht zwingend sagen, aber ich würde sagen, diese Schraube Einsatz ist so die, an der man am leichtesten drehen kann, ne? Also und das Spielerische ist dann das etwas Kompliziertere. Also man muss jetzt ein bisschen aufpassen, finde ich, weil man darf jetzt auch nicht alles schlecht reden, was unter Lucien Favre war.
Nein, deswegen sage ich ja, der BVB hat ja da teilweise richtig geilen Fußball gespielt. Also das
genau,
ist uns ziemlich häufig
Jahre
sogar.
Auch sehr, sehr erfolgreich gespielt, aber zuletzt war halt schon eine Entwicklung zu erkennen, die keine gute war. Also da hat sehr vieles gefehlt und gegen Stuttgart bei diesem desaströsen 1:5 hat ja dann wirklich alles gefehlt. Und sowohl das Spielerische als auch eben das Kämpferische. Und du musst es jetzt diese Mannschaft mit relativ einfachen Handkniffen erstmal wieder in die Spur bringen. Und der einfachste Handkniff ist ja dann erstmal wirklich an diesem Thema Einsatzwille vorzudrehen. Und das ist, glaube ich, dann eher damit gemeint. Also hat keiner gesagt, jetzt ist es wichtig, dass wir erstmal kämpfen und das Spielerische kommt dann. Also man wollte dann eine spielerische Verbesserung zeigen, aber die dauert halt mal eben ein bisschen länger. Also man darf ja auch nicht vergessen, dass Edin Terzic kaum Zeit hatte mit der Mannschaft. Also
ja klar, das ging sehr, sehr schnell.
Am Samstag, dann am Sonntag hatte Terzic seinen ersten Arbeitstag als Cheftrainer. Dann machst du nicht viel mehr als Regeneration. Am Montag ist dann schon Abschlusstraining, am Dienstag das nächste Spiel.
Ja.
Das ist jetzt auch nicht viel besser. Jetzt hast du am Mittwoch Regeneration, Donnerstag Abschlusstraining, Freitag schon wieder das nächste Spiel, nämlich bei Union Berlin. Also da hat er sehr, sehr wenig Zeit. Da kannst du hauptsächlich über Videositzungen so ein bisschen den Spielern aufzeigen, was sie besser machen sollen. Du kannst aber nicht wirklich auf dem Platz dran feilen, auf dem Trainingsplatz. Und dementsprechend darf man dann noch nicht die ganz großen Sprünge erwarten, sondern muss auch einfach da so ein bisschen realistisch sein. Aber ja, ich meine, Edin Terzic hat ja selbst gesagt, er ist ein Trainer. Oder sein Bild vom Fußball fußt darauf, dass er lieber ein Tor mehr schießt, ne? Und nicht ein Tor weniger kassiert. Das war natürlich auch so ein bisschen mit schönem Gruß an Lucien Favre versehen, vielleicht nicht absichtlich, aber es ist ja so, dass Lucien Favre eher wirklich erstmal an Sicherheit gedacht hat. Und Lucien Favre war ein klassischer 1:0-Trainer eigentlich, hatte aber das Problem, dass er einen 5:3-Kader hatte.
Ja, das stimmt, ja. Also, sehr schön ausgedrückt, und, ja.
Ja, da passt Edin Terzic vielleicht ein bisschen besser zu.
Du hast diesen indirekten, kleinen, vielleicht auch ungewollten Seitenhieb jetzt angesprochen von Edin Terzic so Richtung Favre. Den gab es ja meines Erachtens auch von Michael Zorc. Den habe ich zumindest so wahrgenommen, als er Terzic vorgestellt hat. Und so. Der hat diesen Schuss Emotionalität, den es braucht. So.
Genau.
Das heißt ja wohl, der andere hat es nicht.
Ja, ein Stück weit, das kann man zumindest so interpretieren. Und Michael Zorc ist lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass solche Sätze so ausgelegt werden und dass er, wenn er das nicht will, explizite Sicherung einbauen müsste. Die hat er nicht eingebaut. Es gab heute auch so einen schönen Satz. Da wurde er danach gefragt, wie ihm das gefällt, dass Edin Terzic eben die Spieler stark redet. Und da hat dann Michael Zorc gesagt, ich guck mal eben.
Ja, schau noch mal eben nach. Ich habe es jetzt leider auch nicht im Ton. Ich
möchte tatsächlich genau zitieren.
Ja.
Wenn man die Spieler in ihre Qualitäten bestärkt, ist das immer zielführend. Das ist ja auch etwas, was man Lucien Favre vorgeworfen hat oft, dass er eher den Gegner stark und die eigenen Möglichkeiten klein geredet hat.
Ja.
Auch so ein bisschen, um die Ansprüche natürlich zu dämpfen. Aber das ist, ja, so sah der Fußball dann halt auch irgendwann ein bisschen aus. Also das war ja auch nachdem man gegen Hertha 5:2 gewonnen hat, nachdem man gegen Brügge 3:0 in der Champions League gewonnen hat, da hat Lucien Favre danach trotzdem seine Mannschaft irgendwie konsequent klein geredet. Und dann hat sie irgendwann auch konsequent kleinen Fußball gespielt. Also es ist natürlich, ist der Wirkungszusammenhang nicht ganz so einfach. Aber so ganz von der Hand weisen lässt sich das auch nicht. Und das hat die Chefetage schon auch dann sehr, sehr erzürnt. Und das wollten sie dann ungern so haben. Und das war auch ein Faktor, der dann zu dieser Trennung geführt hat. Und deswegen, wenn jetzt Michael Zorc auf der anderen Seite lobt, dass Edin Terzic die eigenen Spieler stark redet, stärkt und das eigene Potenzial stark redet, und dann ist das natürlich auch, kann man da auch einen Seitenhieb hineinlesen.
Besonderen Lob gab es natürlich für den neuen Trainer auch wegen seiner angesprochenen Emotionalität, die er direkt auch an der Seitenlinie da gelebt hat. Hast du das auch so wahrgenommen? Der war wirklich sehr, sehr viel unterwegs und hat auch sehr, sehr viel gesprochen.
Ja, definitiv. Also jetzt muss man natürlich sagen, dass das war Lucien Favre in seinen letzten Wochen als Trainer durchaus auch.
Ja, das hat man ja, das hast du ja schon ein paar Mal gesagt. Du siehst ja eindeutig viel, viel mehr Spiele von Borussia Dortmund als ich. Und du hast immer schon gesagt, so unemotional ist der Favre gar nicht an der Seitenlinie. Also der geht ja da schon mit, auch oder ist mitgegangen, besser gesagt.
Genau, also vor allem jetzt in den letzten Wochen, das hat sich deutlich gesteigert bei ihm. So, also das hat man, oder man hat es mehr wahrgenommen. Er hat es aber auch mehr gemacht, jetzt als wenn keine Zuschauer in den Stadien waren, weil er auch sagte, da bringt ihm das auch was. Er hat ihn ja immer bloß der Rechtsverteidiger gehört oder der Linksverteidiger.
Ja, klar, das stimmt Richtung natürlich.
Geht. Und jetzt hört ihn die ganze Mannschaft, da macht er mehr. Aber es war also, Edin Terzic ist da schon nochmal mit einem Schuss mehr Emotionalität am Rand dabei. Und er sagt halt auch, wenn ich das von meiner Mannschaft erwarte, dann muss ich das auch vorleben. Ne? Dann muss ich diese Emotionalität vorleben, dann muss ich dieses Engagement auch ein Stück weit vorleben. das macht er an der Seitenlinie und er ja, müht sich natürlich auch da immer korrigierend einzugreifen. Was ja so ein bisschen auch eine Schwäche der gesamten Mannschaft ist, finde ich. Also Borussia Dortmund ist eigentlich sehr leise. Das merkt man jetzt in diesen Geisterspielen noch mehr als sonst, dass da auf dem Platz gar nicht so wahnsinnig viel kommuniziert, geredet, gecoacht wird.
Was zum Beispiel bei den Bayern deutlich anders ist. Da kriegt man es ja auch mit.
Allein ja Thomas Müller.
Also der unterhält das ganze Stadion, ja.
Kein Zufall, dass der Radio Müller heißt. Also der ist ja nur am Reden. Aber es ist ja auch durchaus hilfreich, wenn dann immer einer sagt, da langlaufen, guck mal, da steht einer, da, pass auf, halte ich ein bisschen weiter rechts, Vorsicht hinter dir und so. Das ist ja, also das kennen wir ja auch noch, als wir selber gekickt haben. Du bist ja dankbar dafür eigentlich, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn du in der Abwehr spielst, der Torwart dich von hinten coacht und sagt, ein bisschen weiter links oder guck, Schulter, da kommt einer und so. Also das ist ja super. Und auch wenn du weiter vorne spielst, wenn die von hinten dich immer so ein bisschen
anweisen, schon mal auf die Reise ja schicken vorher eigentlich. Als Stürmer.
Ob du es dann umsetzt, ist ja immer noch eine andere Frage, aber es hilft ja in jedem Fall. Und das, finde ich, ist bei Borussia Dortmund recht wenig. Das hat Edin Terzic ja auch gesagt, dass er sich mehr davon wünscht und das lebt er dann auch ein bisschen an der Seitenlinie vor. Ich fand das auch ganz interessant heute, dass er explizit gesagt hat, er hat vor der Mannschaft am Mittwoch hat er ganz explizit Emre Can gelobt, weil der stand ja gar nicht in der Startelf gegen Bremen. Der hat das aber, sagt Edin Terzic, hat das von Anfang an vorgelebt, eigentlich dieses Laute, dieses Emotionale, schon beim Aufwärmen, im Kabinengang, später von der Bank, von außen immer wieder angefeuert, reingerufen und so und hat den explizit gelobt. Oder siehst du eben, das ist auch so eine Stellschraube, an der er drehen will. So dieses, auch da an dieser Stelle ein bisschen mehr Emotionalität reinbringen und eben ein bisschen mehr Coaching.
Jetzt hole ich mal eine Geschichte raus, die natürlich ein bisschen weit hergeholt ist. Und die auch natürlich irgendwie so ein bisschen, ja, arg in die Glaskugel schauen lässt. Aber es gibt ja durchaus eine kleine Parallele. Ich erinnere mich, dass es in München einen Trainer gab, mit dem man nicht zufrieden war, mit Niko Kovac. Der hat aber dann Titel geholt, deswegen musste man ihn behalten. Dann hat er aber 1-5 gegen Frankfurt verloren. Dann konnte man ihn rausschmeißen. Hansi Flick wurde geholt, wurde dann der Trainer, der wirklich alles abgeräumt hat. So, bei Borussia Dortmund hat man ja auch immer so das Gefühl gehabt, Lucien Favre, so richtig zufrieden ist man nicht, dann verliert man 1-5 und man holt jetzt auch einen so aus der eigenen Reihen mit Edin Terzic. Lass uns mal in die Glaskugel gucken. Kann Terzic so ein zweiter Hansi Flick werden?
Du hast ja heute schon gesagt, dass ich in meinen Aussagen, dass die sich decken mit denen von Edin Terzic, dann zitiere ich direkt noch eine von ihm heute, ja. Ich hälse ja stark. Nicht in der Stellenbeschreibung.
Ja, sehr schön.
Nee, also kann er ja natürlich.
Es liegt
also,
dieses, ich mein, dieses ja Märchen schon, liegt halt so ein bisschen das, in der Luft.
Ja.
Ne?
Das wünschen sich in Dortmund ja auch alle. Ne? Ja. Also das wäre ja für die BVB-Bosse wäre das ja ein Traum, der in Erfüllung geht, wenn jetzt ein Trainer, den man selber da so ein bisschen aufgebaut hat, der schon in der Jugend gearbeitet hat und so. Wenn der jetzt als Trainer durchstartet, das wäre ja fast schon ein Fußballmärchen und das wäre ja, also Fußballmärchen ist ein bisschen hochgegriffen, ne? Aber das wäre so eine schöne Erzählung. Also ja. das kannst du dir als Club ja gar nicht besser malen. Aber ob es klappt, klar, kann man jetzt nicht sagen. Also was für Edin Terzic spricht, also ich finde, er passt gut zu diesem Club, er passt gut zu den Verantwortlichen, er passt gut zu dem Umfeld, wo eben Emotionen gewünscht werden. Der Fußball, den er spielen lassen will, ist der, nachdem man sich wirklich sehnt in Dortmund. Also das kann man ohne Übertreibung so sagen. Da haben sich die Leute ein bisschen nach verzerrt, dass es wieder aktiver, direkter, mutiger, emotionaler wird. Weil selbst in den erfolgreichsten Zeiten unter Favre, und also ich meine, im Prinzip hat er in der Bundesliga immer das erreicht, was mit Dortmund erreicht werden muss.
Ja.
Und meistens auch nicht viel besser erreicht werden kann. Nämlich die Vizemeisterschaft. Aber selbst wenn es wirklich gut lief, dann waren die Leute immer so latent genervt. Erstens von der unkommunikativen Art von Lucien Favre oder von der sehr, sehr spröden, sperrigen Art, die er nach draußen dargestellt hat, und auch von dem Fußball, den man halt mehr ertragen als begeistert verfolgt hat. Und noch einmal, also ich will jetzt wirklich nicht alles schlecht reden. Ich finde, Lucien Favre hat unterm Strich ja eigentlich gute Arbeit geleistet in Dortmund. Er hat die Mannschaft sehr schnell stabilisiert. Damals nach einem wirklich wilden Jahr unter Peter Bosch und Peter Stöger.
Ja.
Und er hat im Wesentlichen das erreicht, was du als Dortmund-Trainer erreichen musst.
Hat ja auch einen sehr guten Punkteschnitt, ne? Also das.
Genau. Ja, Punkteschnitt ist halt immer so eine Sache. Er hat, glaube ich, auch den besten Kader, den ein BVB-Trainer in der Geschichte des Clubs zur Verfügung hatte. Aber das ist halt so, ist halt so ein zweischneidiges Schwert, weil du siehst ja auch, Jürgen Klopp wird ja immer gefeiert, aber die Punktzahlen, mit denen Jürgen Klopp Meister geworden ist, die würden inzwischen halt einfach nicht mehr reichen, um Meister zu werden. Das ist ja halt auch immer das Fiese.
Ja.
Ne, also das macht so Quervergleiche halt so unfassbar schwierig. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben?
Wir waren bei Edin Terzic und dem Fußballmärchen, ob er ein zweiter Hansi Flick werden kann.
Also das kann natürlich, also wie gesagt, das wünschen sich alle und das kann natürlich auch funktionieren, weil Edin Terzic vieles mitbringt, was in so einem Club Erfolg bringen kann. Andererseits muss man aber halt auch ganz klar sagen, als Hansi Flick da übernommen, also Hansi Flick hat auch einfach nochmal eine ganze ordentliche Portion mehr an Erfahrung. Das ist ja auch nicht wegzudiskutieren. Der war eben Co-Trainer unter Joachim Löw beim Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 und wie man ja inzwischen auch sieht, war seine Rolle jetzt auch nicht ganz so unwichtig. Also ja. Er war da schon eine prägende Figur. Das haben die Leute auch damals immer schon gesagt. Und seitdem er weg ist, wird das auch immer offensichtlicher. Der hat in Hoffenheim schon gearbeitet als Trainer, als Sportdirektor. Der hat ganz, ganz vieles schon erlebt und gesehen, was Edin Terzic so in der Form oder in der Masse noch nicht hat. Der hat natürlich auch Erfahrung gesammelt als Co-Trainer unter Slaven Bilic in der Türkei, in England. Hat im Jugendbereich, wie gesagt, beim BVB gearbeitet als Scout und als Co-Trainer, kurz auch als Cheftrainer der U16. Also das ist natürlich auch nicht zu verachten, aber das Maß an Erfahrung, wie es Hansi Flick mitbringt, das hat Edin Terzic einfach noch nicht. Das muss ja jetzt nicht schlecht sein. Also Julian Nagelsmann beispielsweise, als der in Hoffenheim gestartet hat, hatte jetzt auch keine Erfahrung als Cheftrainer.
Nee.
Als Cheftrainer im Profibereich, so als im Jugendbereich dann schon, hat das trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Also ich glaube, dass gerade so diese weichen Skills, Empathie, Art und Weise des Umgangs mit den Profis, wie du ihnen deine Ideen vermittelst und wie du sie mitnimmst, dass das immer wichtiger wird. Und gar nicht so, also ich meine, Fußballfachleute sind die Trainer alle. Diese weichen Faktoren, diese Soft Skills kannst du ja auch nur zu einem Stück weit lernen. Also da musst du sehr viel von dir aus mitbringen. Ich glaube, davon hat Edin Terzic viel. Natürlich musst du dann in manchen Situationen, hilft es dir dann, wenn du viel Erfahrung mitbringst und dann weißt, du hast sowas schon mal erlebt, wie kannst du damit umgehen? Weil du musst ja auch als Trainer oft ganz, ganz schnell Entscheidungen treffen. In den Spielen sowieso, was so das Coaching angeht, aber auch so gruppendynamische Dinge. Also wenn jetzt, keine Ahnung, auf dem Trainingsplatz der eine den anderen ohrfeigt, dann kannst du nicht sagen, boah, jetzt ziehe ich mich mal eine halbe Stunde zurück und denke drüber nach.
Überlege kurz,
ja. Du musst sofort eine Entscheidung treffen. Und da hilft es dir natürlich, wenn du schon das eine oder andere gesehen und erlebt hast. Deswegen finde ich den Vergleich, damit bürdet man Edin Terzic ganz schön was auf.
Ja.
Weil, wie gesagt, Hansi Flick doch nochmal, was Erfahrung angeht, eine Nummer über ihm steht. Aber ich würde das auch nicht ausschließen. Und in Dortmund schließt man das auch nicht aus. Also es gibt zwar immer... Man hat natürlich die Fühler sehr stark in Richtung Marco Rose ausgestreckt, Gladbachs Trainer, aber auch das ist noch nicht wasserdicht so. Also man will schon erstmal abwarten, wie sich Edin Terzic schlägt und dem dann nicht ohne Not im Sommer jemand Neuer vor die Nase setzen.
Vor allen Dingen, weil Marco Rose wahrscheinlich auch nicht billig wird, ne? Also die 5 Millionen, die angeblich nicht reichen würden, sind ja schon mal ausgerufen als Ablösesumme für einen Trainer. Das ist ja auch schon mal ordentlich in Deutschland.
Natürlich auch zum Pokerspiel.
Natürlich.
Also Marco Rose hat einen Vertrag, der dann im Sommer drauf ausläuft. Da muss man mal abwarten, ob 5 Millionen dann nicht vielleicht doch ausreichen. Aber ich sag mal so, wenn du wirklich überzeugt davon bist, dass das eine gute Wahl ist für den Trainerposten, dann nimmst du als Borussia Dortmund diese 5 Millionen auch dann in die Hand, wenn Corona ist. Weil das einfach die wichtigste Position im Verein ist. Oder wie Michael Zorc sagt das immer, dass es für einen gewissen Zeitraum ist das die wichtigste Person im Verein. Und deswegen nimmst du dafür dann dieses Geld auch in die Hand und kaufst dann halt keinen dritten Rechtsverteidiger.
Oder einen weiteren Stürmer. Also das hat man ja jetzt auch gesagt, ne? Das ist ja auch eine Entscheidung.
Den kaufen sie definitiv nicht.
Also man sieht halt, okay, Erling Haaland fehlt, das war aber auch klar. Also das ist auch bei den Bayern, wenn da Lewandowski fehlt, fehlt der auch. Dann kannst du auch nicht sagen, jo, wir haben Choupo-Moting, das ist ein gleichwertiger Ersatz. Also es ist ja vollkommen klar, dass so ein Haaland fehlt. Aber der BVB hat jetzt so gesagt, einen weiteren Stürmer nicht. Du hast es auch gerade gesagt, das ist definitiv. Ist das für dich auch eher so eine finanzielle Entscheidung oder wirklich diese Nummer, ja nee, der Moukoko, dem wollen wir jetzt auch keinen dann noch vor die Nase setzen?
Aus allem. Also du hast ja, das ist ja so ein Dilemma, was du fast nicht auflösen kannst. Du brauchst einen, also gut, jetzt ist Erling Haaland mal verletzt, aber ansonsten will der ja fast jede Minute spielen. Der ist ja noch beleidigt, wenn er in der 85. Minute ausgewechselt wird, weil er hofft, noch ein fünftes Tor schießen zu können. So. Also der will unfassbar viel spielen. Der BVB will ihn da jetzt auch nicht ohne Ende unnötig einbremsen. Also ab und an muss man das bei so einem jungen Spieler mal. Sonst sieht man ja jetzt, sonst macht ihm vielleicht irgendwann nicht mehr mit.
Ja.
Aber der spielt erstmal sehr viel und der spielt sehr gut. Und du hast auch in der Regel nur einen Mittelstürmer, den du aufstellst. Auch wenn jetzt Edin Terzic eine offensivere Herangehensweise wählt, dann wird das eher keine mit zwei Mittelstürmern sein. So, das heißt also, du brauchst einen, der sich jetzt relativ klaglos in sehr, sehr vielen Spielen auf die Bank setzt, der aber trotzdem so gut ist, dass er dir einen Erling Haaland mehr oder weniger nahtlos ersetzt. Und du musst den auch noch bezahlen können. Also das heißt, sehr, sehr viel Geld ausgeben. Also selbst wenn jetzt kein Corona wäre, gibst du ja sehr viel Geld aus. Weil so ein Stürmer in der Preisklasse, der kostet ja im Gesamtpaket, gehst du da schon sehr deutlich in den zweistelligen Millionenbereich. Was eine Ablöse und ein Gehalt angeht, für einen, der da recht wenig spielt. Von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass die Dortmunder sagen, ja, das wollen wir nicht, zumal du ja auch wirklich Youssoufa Moukoko aufbauen willst. Du willst ihm ja Spielminuten geben, du willst ihn heranführen, du willst ihn immer mal wieder zum Einsatz kommen lassen und das ist ja dann ist ja noch absurder, wenn dann noch ein anderer teurer Stürmer auf der Bank sitzt, den du dann in solchen Situationen nicht bringst. Oder du bringst ihn halt und hast dafür dann keine Spielzeit, die du dem Jungen gibst. Schwieriger Abwägungsprozess. Ich halte das nach wie vor, also für mich ist das nach wie vor nachvollziehbar, dass die Dortmunder es machen, wie sie machen. Sie haben halt nicht damit gerechnet, dass das so eklatant schief geht, wenn Erling Haaland mal ausfällt. Es ja durchaus auch schon Spiele gab, in denen das ein Thorgan Hazard oder ein Marco Reus deutlich besser gelöst haben, als sie es jetzt in der jüngeren Vergangenheit gelöst haben.
Ich bin eingestiegen mit der Aussage, dass es für dich ungewöhnliche Tage sind, weil es dann mal in Dortmund, ja, ich sag mal, weniger erfolgreich war, auch mal ein bisschen turbulenter war. Auf Schalke kennt man das ja zu Genüge. Aber
hat sich vor allem ja jetzt verstetigt.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja fast sogar noch schlimmer geworden. Das Spiel gegen Freiburg, 0-2 verloren, sang- und klanglos. Und bevor das Spiel war, ich habe mich noch nachmittags mit meinem Vater unterhalten und der sagte so, und? Schaffen die Schalker das heute? Und da habe ich gedacht, so, ich glaube, Freiburg ist ein machbarer Gegner. Und es gab ja diesen kleinen Aufwärtstrend. Obwohl man ja gegen Leverkusen und Gladbach richtig einen auf die Mütze gekriegt hat, waren das ja schon Aufwärtstrends. Und dann dieses 2-2 in Augsburg. Ja gut, da hat man immerhin bis kurz vor Ende geführt. Das war ja dann auch schon mal ein Aufwärtstrend. Wie kann
allerdings 10 Augsburger, muss man
ja sagen. Ja, natürlich. Ne, dass das auch kein Glanzlicht war, aber es war fast eben der Sieg, den man auf Schalke natürlich so dermaßen herbeisehnt. Aber dann gegen Freiburg wirklich so eine, naja, auch wirklich lustlose hinten raus Partie abzuliefern in einem Spiel gegen einen direkten Konkurrenten. Das ist schon Offenbarungszeit.
Ja, definitiv. Also ich finde, ich habe da also das Spiel gegen Freiburg jetzt auch in voller Länge gesehen, weil ich Rimsdienst hatte. Und das war schon, das war schon erschreckend. Also ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Also dieses Spiel gegen Augsburg, das hätte echt so ein richtiger Knotenlöser sein können.
Natürlich, ne? Du hast diese Verletzung von Marc Uth, alle kämpfen dann für ihn, genau, ja.
Genau, also Marc Uth verletzt sich, fällt aus, du kassierst noch das 0-1.
Ja, durch ein Eigentor, Vorarbeit von Caligiuri, also es lief ja in der ersten Halbzeit alles gegen dich, ja.
Dann drehst du das eigentlich und ich finde, daraus hättest du unfassbar viel Energie ziehen können, aber hast dann doch dann in der Nachspielzeit dann nochmal so ein Ding eingefangen, was auch ja wieder unfassbar dilettantisch verteidigt war. Und unfassbar dilettantisch verteidigt ist ja dann auch das Stichwort für die Gegentore gegen Freiburg. Also Das sieht man ja ganz selten. Also man sieht es ab und an, aber in dieser Häufung in der Bundesliga, also ich meine, beim 0-1, da ist es, glaube ich, Otschipka, der dem Flankengeber alle Zeit der Welt zum Flanken gibt. In der Mitte guckt sich Sané mit großem Interesse, aber auch großem Sicherheitsabstand an, was denn der Salah da macht mit dem Kopf. Und beim 0-2, also das ist so ein einfacher Pass, so von der Seite, so gar nicht mal noch richtig in die Schnittstelle oder was heißt Schnittstelle, also es war in den Krater, der da klafft und dann kann der wieder alleine aufs Tor marschieren, also das war ja so billig, waren diese beiden Gegentreffer.
Dabei ist die Schalker Mannschaft ja alles andere als billig. Also Kollege ja. Andi Ernst hat es ja sehr schön in seinem Artikel geschrieben. Es gab zwei Spieler bei den Schalkern in der Startelf, die keine Ablöse gekostet haben. Damals, weil sie aus der eigenen Jugend gekommen sind. Und dann war der billigste Spieler von den 9 anderen, war Bastian Oczypka mit 4,5 Millionen. Das muss man sich mal vorstellen, was das für eine ja wirklich teure Mannschaft auf dem Platz war bei den Schalkern. Und dann kriegen die aber null Qualität auf diesen Rasen. Das ist doch Wahnsinn.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also ich meine, es wurde ja jetzt oft schon über diesen unaus zusammengestellten Kader geredet. Und das ist ja auch alles gut und schön und richtig. Aber dennoch stand da ja eine Mannschaft auf dem Platz, wo du sagen würdest, also die musste sich ja nicht so desolat präsentieren gegen den SC Freiburg, der ja auch bei aller Liebe und bei aller Hochachtung für die Arbeit, die all die Jahre in Freiburg geleistet wird, da kann man wirklich nur den Hut ziehen. Aber auch die haben ja alles andere als eine gute Phase derzeit.
Richtig.
Und waren aber eklatant überlegen. Und zwar in allen Belangen. Fußballerisch, da war eine klare Spielidee zu erkennen. Da war eine klare Idee gegen den Ball zu erkennen. Die haben mit Ball deutlich zielstrebiger gespielt. Also es waren ja nicht nur zwei zufällige Tore, sondern die haben ja auch also das Spiel über weite Strecken bestimmt, finde ich. Du hast mal so, ich glaube so in der ersten Halbzeit gab es mal so eine Phase, wo du dachtest, okay, jetzt befreit sich Schalke so ein bisschen und erhöht den Druck und kam ja auch so zu ein, zwei so Halbchancen. Aber dennoch war Freiburg da, und dann hinterher auch natürlich, was Engagement und Einsatzfreude anging, spätestens mit dem Tor natürlich, war der Unterschied unfassbar groß.
Und da muss man natürlich sagen, auch wenn Manuel Baum noch nicht so lange im Amt ist, für gewisse Dinge ist der Trainer ja nun mal zuständig und dessen ist er sich auch bewusst, wie er im Sky-Interview dann gesagt hat.
Klar, wissen wir ja, wenn man jetzt nicht gewinnt, dass der Trainer dann natürlich immer zur Diskussion steht. Das Gefühl habe ich hier überhaupt noch nicht. Und meine Mission ist ganz klar, dass wir Schalke hier rausführen und das gemeinsam. Wir haben gesehen, wie schwierig das Ganze ist. Aber wir sind nur meilenweit weg vom Aufgeben oder Resignieren.
Ja, aber allerdings, das habe ich jetzt leider nicht mehr im Ton, hat er auch in diesem Interview gesagt, dass seine Spieler seine Anweisungen einfach ignoriert haben. Also er hat gesagt, die Außenstürmer, die sollten eigentlich nach hinten arbeiten und quasi im kompletten Spiel haben sie es nicht gemacht. Vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit. Also der war ja richtig angefressen und fühlt sich von seiner Mannschaft im Stich gelassen. Ist das nicht schon fast immer so die letzte Patrone, die du als Trainer feuern kannst, deine Mannschaft dann öffentlich anzuzählen in so einem Fall?
Ja, auf jeden Fall. Zumal ich mich dann frage, warum reagiert er dann nicht? Also ich glaube, er hat ja Rabbi Matondo, der einer dieser Außenstürmer war und der ja wirklich vollkommen neben der Spur war, den hat er 85 Minuten spielen lassen. Also dann kannst du ja auch als Trainer auch mal, wenn du feststellst, der befolgt deine Anweisungen nicht, dann kannst du den ja auch mal nach 30 Minuten auswechseln.
So wie er es mit Amin Harit ja auch schon mal gemacht hat, ne?
Also, aber da musst du ja vielleicht manchmal so ein Zeichen setzen. Ja. Also und gerade Rabbi Matondo hat sich aufgedrängt für eine Auswechslung, blieb aber 85 Minuten auf dem Platz. Also da muss man durchaus auch das ein oder andere hinterfragen, was Manuel Baum in diesem Spiel halt gemacht hat. Und gut, er mag jetzt keinerlei Zweifel an seiner Person spüren. Wir spüren die schon. Also ja, das kann ich sagen, das kann man jetzt auch schon bei uns online nachlesen. Auf watz.de, nrz.de und dann auch morgen in der Zeitung, dass Manuel Baum eindeutig angezählt ist und dass im Aufsichtsrat auch schon über Alternativszenarien diskutiert wird. Weil, also, es glaubt ja keiner, dass jetzt Manuel Baum immer weitermachen kann und der Club nicht irgendwann doch nochmal noch eine weitere Patrone versucht.
Ja, weil die musst weil du ja irgendwann abfeuern. Also ja, es genau geht ja nicht. Manuel Baum hat jetzt die Statistik von 4 Unentschieden, 6 Niederlagen. Also dieser Trainerwechseleffekt, der ist ja vollkommen verpufft und Schalke, irgendwann wird der Abstand ja auch viel zu groß. Also es gibt ja schon erste Stimmen, die sagen, direkten Klassenverhalt kannst du ja schon mal jetzt abhaken, es geht nur noch um die Relegation. Also das ist natürlich auch schon relativ drastisch, aber Schalke droht ja wirklich schon, so einen Anschluss zu verlieren. Und wenn du jetzt gegen Bielefeld nicht gewinnst, meines Erachtens musst du dann reagieren. Also dann ist Manuel Baum eigentlich auch nicht mehr zu halten.
Ja, normal. Also es gab ja immer so eine Rechnung jetzt, dass du aus diesen 3 Spielen gegen Augsburg, gegen Freiburg und gegen Bielefeld eigentlich so 7 Punkte holen solltest.
Und eigentlich hätten es schon da 9 sein müssen, ne? Also
ja,
fast.
Eigentlich hätte, ja, genau. Aber hast jetzt bislang nur einen. Also auf die 7 wirst du nicht mehr kommen. Das wird jeder Rechenkünstler feststellen. 4 wären eigentlich zu wenig. Jetzt wärst du schon saufroh, wenn du 4 holst.
Ja.
Das ist, also ich meine, der Schalker Vorteil ist ja, dass einige Mannschaften wirklich sehr, sehr, sehr schwach unterwegs sind, unter anderem eben Bielefeld. Und dass du da, wenn du jetzt gegen Bielefeld gewinnst, dann bist du ja mit denen zumindest schon mal punktgleich und bist und könntest auch an Mainz vorbeiziehen und dann sieht die Lage schon etwas weniger düster aus. Auch Köln und Bremen sind ja durchaus in Reichweite. Das heißt, das ist bislang das Schalker Glück, dass sie eben nicht als einzige Mannschaft so, also relativ wenig punkten. Allerdings haben alle Aften jetzt bislang auch mal ein, zwei Spiele gezeigt, wo sie deutlich weniger desaströs aufgetreten sind, als Schalke bislang in voller Regelmäßigkeit tut. Und wenn ich Schalke gegen Freiburg jetzt gesehen habe, dann weiß ich nicht, woraus du da Hoffnung ziehen willst.
Dass es gegen Bielefeld besser klappt,
gegen Bielefeld gewinnen. Also da dieses Spiel hat überhaupt gar keinen Anlass zur Hoffnung geboten. Also damit taumeln Richtung zweiter Bundesliga. Und von daher wird natürlich die Diskussion um Manuel Baum jetzt auch sehr schnell und mit sehr großer Wucht aufkommen. Also das geht ja gar nicht anders. Also bislang sitzt, also Jochen Schneider sitzt bislang noch relativ fest im Sattel, dem traut man wohl auf Schalke noch zu, dass er das Ruder herumreißt. Aber wie lange das hält, wird man dann auch sehen müssen.
Ich wollte es gerade sagen, weil ich meine, er hat dann Manuel Baum geholt, er hat dann David Wagner geholt, also dann hat er ja auch schon zwei Leute geholt. Es wurde ja immer oft auch bei Jochen Schneider noch gesagt, ja gut, der hat auch viel quasi geerbt, den Kader, der halt hier und da an einigen Stellen nicht richtig zusammengestellt war. Aber Jochen Schneider ist ja jetzt auch schon was länger da. Der hat ja auch schon wirklich einige Entscheidungen getroffen, die arg daneben gegangen sind. Ich glaube, er ist schon einer, der selbstkritisch ist, sich selber auch hinterfragt. Aber klar, wie du schon sagtest, irgendwann wird man ihn dann auch hinterfragen müssen in seiner Position.
Ja, natürlich. Also ich meine, am Ende wirst du halt an den Ergebnissen gemessen. So ist es nun mal im Fußball. Das ist nicht immer schön. Aber woran denn am Ende auch sonst? Also und es neben den Ergebnissen ist ja auch alles andere desaströs. Also derzeit kann ja Jochen Schneider wenig Positives ins Feld führen, wo er sagen kann, guck mal, da sieht man aber meine gute Arbeit.
Ja.
So, das ist natürlich an einigen Stellen unfair, weil du hast es gesagt, als er übernommen hat, da lag schon sehr vieles im Argen. Dann kam die Corona-Krise, was dazu führte, dass er auf einmal nicht das Geld ausgeben konnte, was man ihm eigentlich zugesagt hatte, sondern im Gegenteil auch noch jede Menge sparen musste oder Geld einnehmen musste. Da war es natürlich nicht einfach. Aber klar, er ist jetzt eine Weile im Amt. Er hat einige Transferperioden durchgemacht. Also dieser Kader ist jetzt auch einfach zu weiten Stücken sein Kader und seine Mannschaft. Das ist sein Trainer. Also sein zweiter Trainer auch schon.
Ja.
All das muss man natürlich Jochen Schneider auch irgendwann ankreiden. Allerdings, glaubt man auf Schalke im Aufsichtsrat wohl noch, dass er das Ruder herumreißen kann. Und B, kannst du jetzt auch nicht einfach Jochen Schneider an die Luft setzen, weil wer soll das denn dann machen? Also du musst ja irgendeinen, der sportliche Kompetenz verkörpert und der jetzt die Transfers für den Winter vorbereitet, die granatenmäßigen Spieler, die durch den Nulltarif ausleihen zu können.
Ja. Und das ist es ja. Ja, also es ist ja wirklich, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es ja wirklich lustig. Aber aus Schalker Sicht ist es ja wirklich so. Du musst ja irgendwie wieder komplett ohne Kohle losziehen und dann probieren, noch irgendwie Qualität zu kriegen. Aber das ist ja nahezu utopisch. Du hast es jetzt auch schon so ausgedrückt.
Ja, also du hast natürlich jetzt auch noch blöderweise ein bisschen Pech wirklich gehabt. Also Paciencia, der sich verletzt hat, den du geholt hattest und der, wie ich finde, eigentlich auch einen recht vernünftigen Eindruck hinterlassen hatte. Also jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat, aber ich fand, also du siehst da mehr Spieler als ich, aber ich fand den durchaus engagiert.
Und
fußballerisch auch okay.
In Ansätzen auf jeden Fall, ja. Also genau, du hast es dem schon angesehen, der kann Fußball spielen, der kann auch, glaube ich, in einer funktionierenden Mannschaft hätte er auch besser gezündet als bislang auf Schalke, aber das ist eigentlich schon einen ganz guten.
Zusammen mit einem Marc Uth dann beispielsweise, der ja auch kein ganz schlechter ist,
ja.
Könntest du schon offensiv ein bisschen was darstellen. Nun fehlt der Paciencia ja blöderweise lang. Marc Uth hat jetzt in dem Spiel gegen Freiburg auch gefehlt. Da hättest du ihn auch gut gebrauchen können. Dann wärst du vielleicht sogar selbst in diesem schlimmen Spiel, hättest du vielleicht sogar mal eine Führung erzielen können. Man weiß es ja nicht. Egal, ist nicht passiert. Du hattest Renault, der verletzt war. Also es ist natürlich viel, viel zusammengekommen, auch noch obendrauf. Aber das ändert nichts daran, dass dieser Mannschaft trotzdem irgendwie jegliche Struktur und jegliche Idee derzeit offenbar fehlt. Also die zumindest nicht auf dem Platz zu erkennen ist. Ich finde, man hat zu Anfang unter Baum leichte Fortschritte gesehen im Vergleich zu dem, wie es dann am Ende unter Wagen hatte. Aber du hast es ja auch gesagt, irgendwie ist dieser Wechsel, was die Ergebnisse angeht, komplett verpufft. Und jetzt auch die letzten Spiele waren jetzt auch einfach überhaupt nicht mehr gut. Woraus soll man denn Hoffnung schöpfen? Und wo sind die Argumente, dass es jetzt so, wenn es so weitergeht, mit den handelnden Personen besser wird? Die sind schwer zu finden. Also ich bin überhaupt gar kein Freund von Trainerwechseln. Ich finde, da macht man sich sehr oft zu leicht.
Ja.
Ich glaube, man macht es sich natürlich jetzt auch, viele machen sich jetzt auch in der Diskussion um Manuel Baum, glaube ich, auch zu leicht, weil der hat wirklich auch einen Herkules-Job da übernommen. Also das ist garantiert nicht einfach, aber irgendwann wirst du nicht umhinkommen zu sagen, gut, der Trainer und die Mannschaft, irgendwie passt das nicht. Wenn die jetzt seine Anweisungen nicht umsetzen, dann heißt das, die nehmen ihn nicht ernst oder was. Da musst du schon die Frage stellen, ob du nochmal noch einen anderen Impuls setzt und dann vielleicht einen, also Huub Stevens will das ja nicht mehr machen, aber irgendwie so einen
Typ. Aber so einen typischen Feuerwehrmann.
Knorrigen, erfahrenen Feuerwehrmann, ja, der ein paar erprobte Werkzeuge im Koffer hat und so eine Mannschaft dann vielleicht stabilisieren kann. Also leid es mir dann vor Manuel Baum tut, weil ich halte den grundsätzlich für fachlich richtig gut.
Ja.
Und ich finde Augsburg über eine ganze Weile gesehen, dass er so einer Mannschaft mit relativ wenig Mitteln eigentlich auch ein sehr ansehnliches Gesicht geben kann. Und die haben ja da auch vernünftigen Fußball gespielt in Augsburg unter seiner Ägide. Aber auf Schalke funktioniert es bislang leider überhaupt noch nicht. Und ja, also Arminia Bielefeld ist jetzt natürlich so ein absolutes Do-or-Die-Spiel, wie der Engländer sagt. Also wenn du da nicht 3 Punkte holst, dann ist wirklich die Frage, wo willst du die denn überhaupt noch holen?
Ja, die Frage muss man sich dann auf jeden Fall stellen. Also gegen Mainz hat es schon nicht geklappt. Dann jetzt die nächste Mannschaft, die auch richtig, richtig unten drin steht mit Arminia Bielefeld. Also das wird dann schon so eine Art Schicksalsspiel. Ich höre raus, so wirklich glaubst du dann nicht an einen Schalker Sieg, damit wir zu den Tipps übergehen?
Du stellst immer so schwierige Fragen.
Ja, ist mein Job.
Komm, egal, scheiß drauf. Ich sage, Schalke gewinnt 2-1 gegen Arminia Bielefeld.
2 Tore, boah. Frage ich mich schon, wer die machen soll.
Haben sie gegen Augsburg auch geschafft.
Ja gut, das stimmt natürlich. Okay, dann sagen wir es so. Ich würde es sehr, sehr gerne sagen, dass ich auch für einen Schalker Sieg wäre, aber ich befürchte, das gibt Spiel Nummer 29 ohne Sieg in Folge. Ja, das gibt,
du hältst es also, es gibt Tasmania Berlin die Daumen.
Ja, genau, also auch wenn aus Berlin schon Stimmen kommen, nee, wir wollen diesen Rekord doch bitte behalten, weil das Einzige ist, was uns noch irgendwie halbwegs interessant macht.
Wäre mal eine spannende Frage übrigens, mal so da zu erforschen, ob das jetzt den Sponsorenwert von Tasmania Berlin granatenmäßig erhöht hat, weil so viel
wurde
über die schon sehr, sehr lange nicht mehr geschrieben.
Es ist tatsächlich, also wenn du jetzt, warte mal, das kriegen wir hin. Also auch wenn das noch hier drin ist, wir haben nämlich letztens noch, wenn es hier vielleicht noch ist, ich schau mal kurz, also für alle, die jetzt hören, was macht der Düngen da? Ich schaue gerade bei uns in das System, denn ich habe tatsächlich einen Ton von Tasmania Berlin. Und zwar von Almir Numic, das ist der Vorstandschef von Tasmania Berlin und der sagt nämlich genau das hier zu der Situation und vor allen Dingen darüber, dass Schalke ja eventuell diesen Negativrekord den Berlinern abluchsen könnte.
So ein Amateurverein wie uns ist das halt eine Gratispresse, die wir sehr, sehr gerne nutzen, um auch halt bei Sponsorengesprächen und Unterstützerbewerbungen sozusagen halt uns da auch ein bisschen zu präsentieren in die Richtung, wie oft wir halt eigentlich in Deutschland weit halt in der Presse stehen.
Ja, also es ist wirklich so. Boah, also das
da muss ich meinen Hut jetzt vor dir ziehen, also diesen Ton so schnell bereit hast.
Ja, Wahnsinn, oder?
Respekt.
Ja, das ist, und es war wirklich spontan. Also das muss man mal sagen, das ist ja kein Bauerntheater. Es war eine ganz spontane Geschichte und ich wusste halt,
dass... Ich glaube, wer unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass die Absprachen begrenzt sind.
Ja, gut. Ja, aber das macht uns doch auch in gewisser Weise ein bisschen aus. Dann lass uns gucken auf Union Berlin.
Du hast aber noch nicht getippt.
Ich habe nur gesagt,
du hast
unentschieden.
Nur gesagt, sie gewinnen
nicht. Ja, ach so, die haben nicht. Ja, also eine Niederlage traue ich den Schalkern jetzt auch nicht zu. Das gibt ein 1-1 gegen Bielefeld. Das wäre mein Tipp. Also ich würde mir auch was anderes wünschen, weil ich mich sonst wahrscheinlich dann auch wieder am Samstag im Stadion fast die Augen zuhalten muss, aber. Ich glaube halt nicht so wirklich dran. Also dieses Freiburg-Spiel hat mich da ein bisschen ja, weniger optimistisch gemacht. Drücken wir es mal so aus. Dann, ja, Union Berlin gegen Borussia Dortmund. Natürlich auch ein sehr interessantes Spiel, weil Union Berlin ist ja alles andere als ein angenehmer Gegner. Ich sag's mal so.
Ja, und verdammt erfolgreicher Gegner.
Richtig.
Also die sind Platz 6, die haben 4 Punkte weniger als der BVB. Edin Terzic hat es heute auch gesagt, also der Volksmund zumindest sagt ja immer, das zweite Jahr ist immer das schwerste. Das siehst du diesen Berlinern jetzt aber mal gar nicht an.
Nee.
Die haben sich natürlich im Sommer auch richtig granatenmäßig verstärkt.
Aber die haben trotzdem
fehlt leider.
Ja, genau, ich wollte es gerade sagen. Und trotzdem waren sie ja erfolgreich. Ich meine, einen Punkt gegen die Bayern zu holen, ist ja auch nicht ohne.
Definitiv. Und ich muss dazu sagen, also eigentlich ist Max Kruse ist eigentlich irgendwie einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Gar nicht wegen der vielen Geschichten drumherum, sondern die Art und Weise, wie der auf dem Platz zockt. Also das ist einfach ein ganz, ganz großer Fußballer, finde ich. Der unfassbares Spielverständnis mitbringt. Ich finde, es gibt gar nicht so viele Spieler, die so als Einzelperson so unfassbar präsent auf dem Platz sein können und so einen großen Einfluss aufs Spiel haben wie Max Kruse.
Ja.
Und ich glaube, der hätte durchaus noch mehr aus sich herausholen können in seiner Karriere.
Das auf jeden Fall, ja.
Andere Entscheidungen getroffen hätte oder sich etwas anders verhalten hätte, aber egal, er wird
aber fehlen. Auch das macht ihn ja aus,
und,
ne? Aber
genau, ja, klar, das macht ihn aus und das ist ja auch eine schöne Geschichte da in Berlin, dass er da jetzt mitschnickst, obwohl er jetzt eben halt leider ausfällt. Aber trotzdem, also Berlin, glaube ich, ein unangenehmer Gegner, nicht sehr unangenehm zu spielen. Also jetzt ist vielleicht für den BVB mal ein Vorteil, dass da keine Zuschauer sind. Weil vor etwas über einem Jahr habe ich das ja erlebt, da mit Dortmund schon mal bei Union Berlin und da damals der Club den ersten Bundesligasieg der Vereinsgeschichte gefeiert, vor vollkommen euphorisierten Zuschauern. Das war wirklich so ein richtiger kleiner Hexenkessel.
Ja, die alte Försterei, die kann schon was, ja.
Definitiv. Also den gibt es jetzt so in der Form nicht. Das ist ja auch das Interessante an der Dortmunder Saison bislang, dass sie auswärts deutlich erfolgreicher sind als zu Hause. Muss man dann mal schauen. Ich glaube trotzdem an den Dortmunder Erfolg. Allerdings auch keinen besonders euphorischen. Ich würde sagen, das gibt es... Ja, doch, sagen wir mal ein 3:1, komm.
3:1, oh, das ist ja dann schon, also das ist schon halbwegs euphorisch.
Während ich so redete, habe ich mich vom Gegenteil überzeugt. Eigentlich wollte ich 2:1, aber das habe ich schon bei Schalke getippt und das nochmal zu machen ist ja dann auch blöd, also mache ich 3:1.
Ja, da mache ich es so, ich glaube tatsächlich, dass Union Berlin so unangenehm ist, dass es nur für einen Punkt für den BVB reicht. Ich sage da 2:2.
Oh.
Ja,
okay, bin ich gespannt. Ja, die erste Terzic-Krise.
Ja, genau, haben wir nächste Woche wieder was zu erzählen. Ist da wunderbar.
Hörer, das war ironisch, so schnell machen wir das.
Nein, Gott. Zweite Liga, Bochum gegen Heidenheim, auch direkt schon morgen Abend. Ja, beim VfL weiß man ja, Wundertüte.
Ja, Wahnsinn, oder? Also da VfL zu tippen, also da kannst du wirklich genauso gut würfeln einfach. Also da sehe ich nicht, wie das... Also ich glaube daran, dass jetzt eine Reaktion kommen wird nach diesem Spiel. Die muss aber auch kommen und dann wird der VfL 1:0 gewinnen.
Da unterschreibe ich einfach. Nehme ich genauso mit. Dritte Liga, da steht noch gar nicht fest, ob der MSV spielen wird. Am Montag würde er spielen gegen Magdeburg zu Hause, das letzte Spiel vor Weihnachten. Bei Magdeburg gibt's aber einen Corona-Fall, deswegen ist die Mannschaft noch in Quarantäne. Das heißt, wenn ihr euch die Folge anhört, kann vielleicht schon entschieden sein, dass der MSV nicht spielt. Aber wir gehen jetzt mal eben an diesem Donnerstagabend davon aus, dass er spielt. Und ich bin jetzt da mal ganz, ganz optimistisch und setze auf ein 2:1 für den MSV in einem Spiel. Ich meine, Magdeburg, vor 2 Jahren haben die beide noch in der zweiten Liga gegeneinander gekickt. Jetzt ist das Abstiegskampf in Liga 3. Das ist schon sehr, sehr bitter. Aber ich glaube, dass der MSV so langsam unten rauskommt. Und wünsche es mir natürlich.
Ja, also da muss man ein bisschen abgewandelt fast was Ähnliches wie über Schalke sagen. Also wenn du jetzt gegen Magdeburg, die aus der Quarantäne kommen, nicht gewinnst, da musst du dir halt auch die Frage stellen, gegen wen denn dann?
Ja. Ja, diese Geschichte aus der Quarantäne kommen, das kann ja lustigerweise manchmal Kräfte freisetzen. Also der MSV hat seinen ersten Sieg auch geholt, als er aus der Quarantäne kam, in Unterhaching, wo Spieler noch mit dem Privatauto nachgefahren sind, mit Tasche im Kofferraum. Und dann hat man in Unterhaching gewonnen. Also das kann natürlich auch manchmal hier und da in Situationen nochmal so einen emotionalen Push geben, tatsächlich.
Ja, da sieht man natürlich, wie verrückt einfach diese Liga ist.
Ja, das sowieso.
Ich bin allerdings beim MSV weniger optimistisch als du. Da würde ich auf ein 1-1 gehen.
Okay, gut.
Obwohl ich natürlich den Duisburgern sehr gönne, da endlich mal unten rauszukommen. Aber ja.
Vor allen Dingen, weil wir ja schon sehr, sehr gerne in der nächsten Saison ein Derby gegen Rot-Weiß Essen sehen würden. In der dritten Liga. Womit wir dann sind bei RWE gegen Wegberg Beek. RWE kann ich mir momentan nicht vorstellen, dass sie sich so wirklich stoppen lassen. Deswegen sage ich da, komm, da bin ich mal optimistisch, richtig 3-0.
Ja, also genau, man kann sich das nicht vorstellen nach den Leistungen der letzten Wochen. Man kann es sich aber sehr gut vorstellen nach den Leistungen der letzten,
Jahre. Ja, natürlich.
Wo ja Rot-Weiß Essen zuverlässig irgendwann dann doch mal abknickt. Aber ich habe auch das Gefühl, die sind derzeit einfach, die präsentieren sich so unfassbar stabil. Da 3-0 hast du gesagt?
Ich habe 3-0 gesagt.
Ja, das, dann mache ich es, wie du es bei mir bei Bochum gemacht hast, das unterschreibe ich so und nehme es so mit.
Dann schauen wir mal, ob wir uns hinten raus auch noch einig sind. Gladbach 2 gegen Rot-Weiß Oberhausen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das Knallerspiel in der Regionalliga. Ne? Tabellensechster gegen Tabellenzwölfter.
Ja, also ich hasse es, zweite Mannschaften zu tippen. Also
das ist sowieso. Du weißt nie, wer da aufläuft. Immer ja. Sehr, sehr gemein.
Ich fürchte aber, dass Gladbach eine Nummer zu groß ist für RWO. Also ich glaube, das gibt eine 0-2 Niederlage.
Ich traue RWO immerhin ein Tor zu. Also dann 2-1 Niederlage. Das, glaube ich, wird dann am Ende zustande kommen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, werden das natürlich...
Wobei man natürlich sagen muss, war stark gegen Dortmund. Verdammt.
Ja, du, noch kannst du ändern. Wir haben noch Dr. Fleischhauer oder wie der... Der Notar von DSDS hieß. Der Notar hat es noch nicht notiert.
Ja. Dann gehe ich doch auf ein 2-2.
Guck an. Ja, ich bleibe bei der 2-1 Niederlage. So, damit wir hinten raus noch ein bisschen Diskrepanz haben. Sebastian, hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht.
Dito?
Du hast dir den Feierabend jetzt auch definitiv verdient. Und wenn ihr da draußen noch sagt, boah, die haben aber auch wieder viel erzählt und die haben aber auch teilweise Sachen erzählt, da bin ich nicht ganz so d'accord mit, dann schreibt uns das doch einfach über Facebook, über Twitter, wir freuen uns da auf jeden Fall und wenn ihr uns nette Kommentare und vielleicht auch hier und da nette Bewertungen hinterlasst, freuen wir uns genauso. In diesem Sinne, dann bis nächste Woche, ciao, ciao.
Sagst du denn den Hörern noch, wie wir auf Twitter und Facebook heißen?
Ja, Fußball Inside heißen wir, das ist relativ einfach. Na? Also da sind wir wenig kreativ, muss ich sagen. nicht wie bei dir.
Ein schönes Motto für diesen Podcast. Fußball in Zeit,
wenig kreativ. Na, es geht ja darum, ich glaube, dein Twitter noch Flüstertweets?
Ja, ein bisschen zu kreativ.
Wollte ich gerade sagen, ne? Da kommt man auch nicht direkt so drauf. Deswegen haben wir uns gedacht, bei Fußball in Zeit machen wir es ganz einfach. So wie wir heißen, fertig ist. Ciao, ciao.
Ciao.
Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben.
Fußball Inside.
Alles bla 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 ist das.
Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.